Glas Wein. Spannende Ostschweizer Persönlichkeiten im Gespräch.
Herzlich willkommen hier live im Café Famos Zweifelden oder wo auch immer du unseren Podcast hörst. Es freut mich, bist du dabei. Mein Gast heute ist 31, hat sich vor 5 Jahren entschieden, ich mache mich selbstständig, führt heute die Social Media Agentur Tings mit Sitz Zürich und hat nur 1 Jahr später nach der ersten Gründung noch das zweite Mal gegründet, nämlich die Firma Juna Period. Jetzt habe ich es natürlich prompt wieder falsch gesagt. Die Firma Juna Period. Der erste Periodenshop von der Schweiz. Darum herzlich willkommen. Das ist ein Glas Wein mit der Hira Zimmermann.
Danke vielmals.
Und es ist eine Premiere, muss man auch noch sagen. Du bist mein erster Gast aus dem Kanton Glarus.
Es gibt auch nicht mehr viel mehr Leute dort. Nein, das ist schon nicht gerade, aber es ist ja jetzt nicht gerade eine Metropole.
Nein, das stimmt. Aber du wirst schon sagen, du bist. Als Glarnerin ist man Ostschweizerin, oder?
Ja, so Südostschweiz, sagt man, glaube ich. Ja. Absolut, aber, ja, klar. Ich bin am Wallensee gross geworden, für mich ist das Ostschweiz. Das auch wenn man es mir nicht mehr so angehört, ich bin schon zu lange in Zürich.
Das stimmt, vielleicht, Zürcher Dialekt haben wir auch noch nicht gehabt, aber bist willkommen,
ist gut. Mischmasch, okay. Ja. Mir gefällt auch der Bodensee.
Das ist schön, auch wenn es fast kein Wasser hat im Moment. Ja. Ein Glas Wein, habe ich gesagt, das stimmt heute nicht ganz. Was hast du uns mitgebracht?
Nein, ich bin nicht so die Weintrinkerin. Ich trinke gerne Bier. Und da ich noch fahre, habe ich gedacht, ein Spiro Moretti Zero.
Das ist doch super.
Ich finde es nämlich genial, wie alkoholfreie Bier einfach richtig gut geworden sind. Also ich merke keinen Unterschied. Ich finde das mega toll.
Ja, und ich finde, auch noch gäbe ich, die kommst du in den Migros zum Beispiel über. Ich muss nicht umrennen.
Nein. Also, man kommt es zu schnell über, vielleicht.
Ja, das stimmt. Willst du aufmachen? Oder soll ich aufmachen?
Klar. Mein erster Job war übrigens in einer Bar, insofern schaffe ich
das. Ah, wirklich? Wo denn?
Die gibt es nicht mehr in Wallenstadt. Karibikbar hat es geheissen und da habe ich bedient, da war ich selber noch nicht volljährig gewesen, aber ich habe ja mit 17 wieder ein Auto kaufen, darum.
Hast du müssen verdienen?
Ja, genau.
Ganz gut. Also mit 17 in der Bar arbeiten, der geht wahrscheinlich auch nur im Kanton Glarus.
Das ist St. Gallen im Fall.
Wallenstadt, stimmt. Scheibe, hure peinlich. Heute ist nicht Mittag, ich habe schon 2 Böcke geschossen am Nachmittag. Wir schenken mal ein und ihr habt hoffentlich auch etwas zu trinken, alle. Es hat etwa ein Glas Wein da. Das ist doch super, oder?
Cheers!
Ja, dann müssen wir noch warten, dann müssen wir miteinander machen, oder?
Ich komme dann mal so.
Machen wir zuerst das erste leer.
Ja, genau.
So. Hey, danke vielmals. Es freut mich sehr, dass du extra da gekommen bist. Zum Wohl, Hera. Zum Wohl miteinander.
Zum Wohl.
Ich tue jetzt nicht irgendwie zum Geschmack noch weiter mich äußern, weil es ist fein.
Aber
es ist, es ist ein Bier. Ein Moretti. Es mundet, genau. Aufgewachsen eben am Wallensee in Mühlenhorn. Erzähl doch mal, wie bist du so ein bisschen gross geworden?
Also Mühlenhorn ist wirklich, wenn Leute sagen, sie sind vom Dorf, dann sage ich immer, ich gewöhne das Bädel. Sag, wie viele Einwohner. Ich unterbiete das immer. Es ist mega klein, aber mega herzig. Und ich habe es geliebt, so in den höheren, steilen Bergen aufzuwachsen, aber mit See. Das ist irgendwie so die beste Kombination, wenn du gerne Skifahren tust und schwimmen. Und ja,
Bootfahren
habe ich auch sofort gelernt, natürlich. Ja. Also ich, die Vegetation war schon der Hammer. Wenn auch vom Mindset vielleicht nicht alle so auf der gleichen Ebene waren wie ich, hat es mich darum, glaube ich, auf Zürich gezogen.
Du bist in einer Familie gross geworden, die ein ganz spezielles Unternehmen hatte oder immer noch hat. Erzähl doch mal.
Ja, also meine Eltern sind eigentlich Deutsche. Ich bin auch in Deutschland geboren, in der Nähe von Stuttgart. Und mein Vater ist Kunstschmied, wie auch mein Großvater, wie auch mein Onkel. Und mein Vater hat dann das Angebot bekommen, die älteste Hammerschmiede von Europa zu übernehmen. Und die ist am Wallensee. sie ist mit Wasserkraft betrieben. Und das ist schon noch faszinierend, weil so ein Stück Eisen ist ja wahnsinnig hart, so vermeintlich. Aber wenn man es halt ins Feuer rein tut, in das heisse Element, dann wird es beweglich. Und über die Wasserkraft, über das Wasserrad, das im Äußeren der Hammerschmiede ist, kannst du am Schluss, also betreibt es die Hämmer, kannst du das harte, vermeintlich harte Eisen formen und Kunst daraus machen. Das finde ich immer noch mega faszinierend, obwohl ich dort gross geworden bin und das eigentlich tagtäglich gesehen habe.
Also ja. Das sind so riesige Hämmer, die einfach dann auf das Eisen schlagen.
Genau, ja. Und es ist wie Das Wasserrad hat eine Achse innen dran, logischerweise, mhm. und an der hat es Nocken und die wiederum bringen dann den Hammer eigentlich
zum Schlagen
im Takt vom Wasser. Und das ist schon, ja, kannst ohne Strom kannst das machen. Das ist schon schön.
Also es ist eigentlich ein Zufall, dass euch dort dann verschlagen hätte.
Ja, ja, eben, weil es hat in Europa nicht nochmal so etwas gegeben. Und irgendwie sind so meine Eltern auf Millehorn gekommen und somit auch ich.
Ja, ich würde sagen, ja. Du in dem Fall auch. Du hast die Lehre auf der Gemeinde gemacht, du hast das KV mit BMS gemacht. Auf der Gemeinde, du hast mir erzählt, dass es so eine spezielle Zeit war, nämlich gerade so die Grossfusion damals.
Genau, also die Glarner, sagt man immer, sind so vielleicht manchmal auch engstirnig, aber man muss ja schon sagen, wir haben ja die Landsgemeinde, wir leben ja wirklich direkte Demokratie leben einmal im Jahr und wir haben dann für eine Fusion von diesen 28 auf 3 Gemeinden abgestimmt und das war schon eine unglaubliche Veränderung gewesen. Und genau in dieser Zeit habe ich dann meine Lehre angefangen. Also zuerst noch in der alten Gemeinde und nachher in der neuen Gemeinde. Mhm. Und ja, am Schluss hat mich noch, ich weiss nicht, während meinem zweiten Lehrjahr haben mich 5 Wochen niemand auf der Kanzlei gekannt. Die Einzige, die beides verstanden hat, war die Lehrtochter.
Nein, so gut.
Und ich habe so keine Ahnung, was ich da mache, aber wenn ihr meint.
Das ist ja. Gut. Frühlich eine Verantwortung übernehmen.
Ja, tatsächlich.
Das ist will oder nicht?
Nein, aber das war wirklich im Fall schon ein so ein Startschuss gewesen, wie auch das mit der Bar, die ich vorher gesagt habe. Der Barchef, der klar kann sich jetzt streiten, ob 17 so ideal ist, um zu bedienen. Aber der hat mir halt mega vertraut und hat auch gesagt, du machst das gut. Und ich glaube, ich habe es auch gar nicht so schlecht gemacht. Und auch nachher in der Lehre, mein Lehrmeister ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, weil er mich so geformt hat, so jung. Und er hat mir einfach gerade Verantwortung gegeben. Ja. Und er hat gesagt, du kannst das. Er hat an mich geglaubt. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich nie wird vergessen, wenn du jemanden hast und ich glaube, so jung, dann kann dich das mega prägen. Und das ist schon sehr wertvoll und das nehme ich jetzt mit, dass ich die Jungen in meinem Team auch supporte und sage, hey, aus dir kann etwas werden, du kannst das. Logisch machen wir Fehler, wir machen alle Fehler, aber wenn jemand an dich glaubt, dann glaubst du es eben auch.
Aber es war ja eigentlich nie so dein Plan gewesen, ich mache mich irgendwann selbstständig, oder? Du hast eigentlich eine Sozialpädagogin mal noch werden.
Genau, ja. Also ich habe ein Studium angemeldet, ein Praktikum dafür und dann innerhalb von einer Nacht- und Nebelaktion entschied ich zum Fernsehen.
Tele Südostschweiz ist das.
Genau, genau. Ja. Also gerade nach dieser Lehre mit Prosmatur habe ich eben Sozialpädagogik studieren und dann ist mir wird wahnsinnig schnell langweilig. Das hilft, wenn man ein Unternehmen gründet. Und dann musste ich irgendwie 2 Wochen überbrücken. Und meine Mami so, jetzt gehst du mal für Zeiger. Und dann habe ich so die Zeitung gelesen und habe gesehen, dort hat es ein Inserat für ein Praktikum beim Fernsehen. Und dann habe ich dann angerufen und gesagt, interessiere mich zwar nicht für ein Praktikum, aber kann man einfach so vorbeischauen. Und dann hat er gesagt, ja, kommst du mal. Ich weiss eigentlich auch nicht, was... Eben, ich sage ja, an mich haben die Leute immer geglaubt, obwohl ich manchmal mich selber frage, warum. Weil am Ende von diesem Tag hat er mir eine Festanstellung angeboten. Ich war nicht mal Praktikantin und habe gerade mit 18, dann bin ich Journalistin beim Fernsehen gewesen. Und natürlich... Damals ein riesen Traum, wenn du denkst, wow, ich kann jeden Tag raus mit der Kamera, mit dem Auto und ja, die wunderschöne Landschaft, ich war in Graubünden dann tätig, erkunden und damals, wie auch heute, finde ich eigentlich Medien immer noch mega spannend, ist das ein riesen Traum gewesen und natürlich denkt man dann jetzt nicht an, ja komm, ich gründe mal meine eigene Firma. Also.
Aber du hast eigentlich gar nie so den Plan gehabt, ich würde mal in die Medienwelt einsteigen.
Also ich habe wirklich nie irgendeinen Plan gehabt, bis heute nicht. Ich habe auch noch nie einen Businessplan geschrieben. Also ich glaube, planen ist nicht so weiss.
Und dann bist du eben, du hast den Fernsehen gemacht recht lang, hast dann bei Toxic FM mal noch so ein bisschen die Radioluft geschnuppert. Toxic FM ist ein Ausbildungssender in St. Gallen. Wo es übrigens heute noch gibt.
Und uns zwei verbindet.
Natürlich.
Genau. Ich heute erfahren habe am
genau.
Mittag.
Heute beim zweiten Gessen. So gut. Ja, ich habe auch Toxic FM, ist auch mein Start gewesen. Das ist so, früher ist es noch ein bisschen anders gelaufen, glaube ich, als heute. Aber
da ist eben so. Noch gute Rockmusik gelaufen.
Genau, genau. Heute ist es, glaube ich, ein bisschen mainstreamiger, gell? Ja, aber. Genau, so viel zu Toxic FM. Und dann hast du noch, bist du zu SRF dann gekommen. Als Produzentin, Online-Produzentin.
Ja, also dort war es auch wieder so, dass ich mich eigentlich auf ein Praktikum beworben habe und irgendwie nach einem Tag gerade eine Stelle angeboten bekommen habe als Produzentin.
Du bist ein Glückspilz.
Ich bin wirklich auch ein Glückspilz. Also das darf man auch anerkennen, wenn man im Leben auch oft Glück hat. Also ich denke, es spielt so vieles zusammen. Also Glück kommt man auch nur über, wenn man sich etwas traut. Aber ja, das war eine mega coole Chance, weil zu dieser Zeit... Es klingt jetzt, als wäre es 1000 Jahre her. Es ist gar nicht so lange her, aber im Social-Media-Zeitalter ist es ein Steinzeitalter.
Warst du 17?
Im 16. Ja, genau. Mhm. Da hat noch niemand das Social Media so richtig verstanden. Aber sie haben bei SRF damals realisiert, oh, ich glaube, es wäre noch wichtig, dass man das könnte. Und ich habe dann so gesagt, ja, okay, ich habe das jetzt gerade 4 Jahre noch so nebenbei für den Fernsehsender, den ich geschafft habe, gemacht. Wir sind der erfolgreichste Sender auf YouTube in der Schweiz. Und dann haben die mir das natürlich geglaubt. Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann übernimm das mal. Und so habe ich dann das dürfen für die Radiosender SRF 3, für, also ja, ja, Virus, aber mehrheitlich 3 dürfen, ja, verantworten und aufbauen. Und das war natürlich eine mega Chance gewesen.
Also du hast dort den Social Media Inhalt produziert, hast geschaut, wer funktioniert.
Ich konnte dann ein Team eigentlich aufbauen, ja, und miteinander haben wir zum Beispiel all die Festivals abgedeckt. Jeder abzählt so ein Herzensprojekt, das viele kennen und lieben. Haben wir Inhalt gemacht für Instagram und Co., YouTube, all die Live-Sessions, wenn KünstlerInnen ins Studio gekommen sind. Und ja, haben so auch recht Reichweite können aufbauen. Also, ich würde sagen, bis heute ist SRF 3 sehr prominent auf Social und erfolgreich unterwegs.
Und man muss vielleicht dazu noch sagen, du hast noch die HTW gemacht, Fachhochschule Graubünden heißt es, glaube ich, heute, oder?
Mhm, genau.
Und du hast, also du hast dir auch noch das Know-how dazu geholt.
Ja, also das war die Bedingung bei meinem ersten Chef beim Fernsehen, wo gesagt hat, mit 18, ja, kommst du zu uns, hast du eine Anstellung. Hat er dann schon gesagt, aber du musst es dann schon noch richtig studieren. Und ja, dann habe ich das nebenbei gemacht. Was schon anspruchsvoll war, so rückblickend, ich habe 100% geschafft und studiert dazu. Aber so hast du sicher auch einen Turbo drin, dass du es schnell lernst.
Bei den Privatmedien lernt man ja sowieso schnell arbeiten, gell?
Ja, ja.
Dann hast du bei SRF das gemacht, bis da auch wieder mal langweilig geworden ist. Oder wie?
Ja. Ich habe falsch gesagt. Nein, also ich meine, ich habe voll coole Projekte gehabt. Ich durfte an Olympische Winterspiele auf Südkorea mit der Dominik Gysin, habe ich, by the way, dann mein Zimmer geteilt.
Nein.
Wer kann schon sagen, mit der Olympiasiegerin können?
Nein, so Zimmer gut. Teilt.
Ja, ist mega cool. Tolle Zeit gewesen. Aber ich durfte so viele coole Projekte verantworten auch. Und das war schon unvergesslich gewesen. Und trotzdem habe ich irgendwann so ein bisschen gemerkt, es gibt einen Rhythmus und eben, man wird schnell langweilig. Und ich habe wie auch gemerkt, parallel zu dem, dass das Social Media, wo man eben am Anfang so gesagt hat, oh, wir brauchen jemanden, der es versteht, wie immer relevanter wird. Und dass ich, was ich mir da gerade aufbaue, mega etwas im Kopf habe, wo andere nicht haben, aber vielleicht noch könnten brauchen.
Einfach auch mit der Erfahrung dann dort.
Eigentlich ja, weil genau, bis heute kannst du das nicht studieren. Das ist auch gar nicht möglich, weil was du heute weisst, ist morgen schon wieder anders. Oder du musst es eigentlich die ganze Zeit, du musst daran arbeiten, dass du es verstehen kannst. Das ist einfach mit der Digitalisierung so. Und ja, und dann habe ich wie eigentlich mehr so ein bisschen nur einen grösseren Horizont gesehen, als was ich dann bei SRF hatte.
Und wann ist denn so die Idee entstanden mit «Ich mache mich selbstständig»?
Oh, das so ganz genau weiss ich es auch nicht mehr. Ich glaube, irgendwo zwischen Jakarta und Bali oder so. Ich bin dann mal noch 2 Monate reisen mit meinen 2 besten Freundinnen, weil ich einfach mal gefunden habe, jetzt will ich mal einfach weg von allem. Ich habe auch alle meine Social Media Apps gelöscht, WhatsApp gelöscht, keine Ahnung.
Nein.
Ich habe alles gefunden, jetzt Detox, das hat gut getan. Und dann habe ich gedacht, ja okay, jetzt kann ich es eigentlich mal wagen. Ich probiere es mal.
Dann hast du aber zum Glück noch ein bisschen bleiben. Also du hast so das Pensum reduziert und hast parallel deine Agentur aufgebaut. Wie war so das Gefühl gewesen, am Anfang, als du da gestartet bist?
Also ich war der erste Tag, wo ich einfach ja, keinen Plan hatte. Sondern, also ich hatte schon einen Plan, aber einfach keine Vorgaben. Werde ich nie vergessen. Du stehst auf und denkst so, und jetzt? Es wartet so niemand auf dich in der Stube. Es applaudiert niemand für dich. Und es läutet dann auch niemand an, der sagt, wir brauchen dich jetzt. Und es ist einfach so, ja, gut. Wo fange ich an?
Hast du denn schon Kunden gehabt zu dem Moment?
Ja, ehrlicherweise, natürlich habe ich, als ich dann den Entscheid gefasst habe, dass ich immer mehr anfange zu streuen. Es ist halt auch schon parallel gelaufen. Also auf die Idee, dass ich mich mit dem selbstständig machen könnte, bin ich natürlich gekommen, weil immer mehr Firmen mich privat angefragt haben, kannst du uns unterstützen? Und irgendwann ist mir die Zeit ausgegangen. Ich war noch Pfadi-Abteilungsleiterin in Wallenstadt und eben, habe noch so viele andere Hobbys auch. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich muss ja, es geht wie nicht alles. Ich muss das beruflich sonst machen und darf auch Geld dafür verlangen. Und ja, natürlich habe ich dann gesagt, schaut, ab dann kann ich euch da supporten. Darum hatte ich schon wie vorher ein bisschen Kunden gehabt, aber natürlich nicht jetzt auf einem Level, wenn ich es mit heute vergleiche. Und trotzdem eben, ist der Morgen so da gewesen, einfach so gut.
Und dann, was hast du gemacht?
Mir bleibt ein Kaffee raus. Klar, dass ein Bier zapft. Nein.
Ja, und dann eben, es war ja dann so ein der klassische Weg von jemandem, also da gibt es ja noch jemanden, dass man halt in einer Firma so ein bisschen anfängt und dann kommt eins nach dem anderen. Weißt du denn so, hast du einen Plan gehabt, wo du das willst? Oder hast du einfach mal gestartet?
Ja, ja. Also wenn ich mich so joke, ich hätte keinen Plan. Ich habe natürlich schon einen Plan, aber der ändert halt einfach jeden Tag. und ich habe natürlich schon gewusst, ja, okay, ungefähr so oder so kann ich mir das vorstellen. Aber zum Glück habe ich mir das gar nicht so ausgemalt, wie es dann meistens doch nochmal ganz anders gekommen ist. Das muss ich schon sagen. Also keine Ahnung, dann hast du das Gefühl, ja, dann biete ich das an und mit diesen Preisen und dann kommst du am nächsten Tag Anfrage über etwas ganz anderes und dann denkst du so, shit, das muss ich noch mal überdenken. Mm-hmm. und ich habe auch mega unterschätzt zum Beispiel, ich habe vorher vielleicht schon einen unternehmerischen Geist in mir gehabt, dadurch, dass auch in meiner Familie alle vor mir UnternehmerInnen gsi sind, vor allem auch im kreativen Bereich, habe ich ja schon gewusst, wie das grundsätzlich funktioniert, aber eben, sie sind KünstlerInnen, alle, also auch meine Grosseltern eben alle, und Freigeister, und dann ist natürlich so, dass, ja, wie tut man das jetzt kommerzialisieren und ja, wie Kapital daraus schlagen, so, das ist sicher jetzt nicht die erste Rolle gsi oder erste Prio in meinem Leben, und beruflich gesehen halt sowieso nicht, wenn du bei SRF schaffst. Ich meine,
also, hast du einfach deine Anstellung und deinen Lohn, wie überall, oder? Wenn du angestellt bist.
Genau, ja. Und da bin ich natürlich auch ein bisschen auf die Welt gekommen und denke, und jetzt, was verlange ich überhaupt, dass ich das mache? Wie tue ich das verhandeln? Wie schreibe ich eine Offerte? Ja, die Sachen musst du wie alle lernen. Und da bin ich eigentlich schon noch froh gewesen, dass ich einen Job nebenbei hatte.
Ja.
Zumal ja dann noch Corona war und ja, alle gesagt haben, es sei so unsicher und so. Wobei, rückblickend, dass der perfekte Moment war, weil genau in diesem Jahr, so 2020, haben angefangen, die Firmen zu realisieren, okay, aber Social Media und die digitale Welt, egal ob jetzt ein Lockdown ist oder nicht, ich erreiche die Menschen über Instagram und Co. Und dann haben sie eben Hilfe gebraucht und dann bin ich da gewesen. Also insofern
hatte
ich
so ein gutes Momentum. Ja. Und wie war das so, wo du zuerst mal hast du so ein bisschen verhandeln und preisen oder vielleicht auch pitchen und so, bist du da?
Also ich bin schon ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Mein erster Kunde, mein allererster, das stimmt nicht, weil mein allererster Kunde habe ich jetzt noch, das ist mega cool. Und auch meine erste Kundin, die werde ich nicht weiterziehen. Aber sagen wir jetzt so, von den ersten 5 Kunden, das ist von einer sehr grossen Unternehmung, ich sage jetzt natürlich nicht wer, aber der hat mich dann schon ein bisschen abzucken. Also der hat natürlich dann schon so gedacht,
hat gemerkt.
Oh, die ist 26, die hat das noch nie gemacht und so. Und ja, und dann bin ich dann, ich musste mit Freelancer gerade arbeiten, oder? Weil, wenn du so Produktionen hast und relativ schnell, ja, brauchst du relativ schnell ein paar Leute, die das machen. Man sieht jetzt da mit der Technik, oder? Also das ist nicht einfach nur mit dem Handy gemacht, was ich mir amigs ausgedacht habe. Und dann bin ich natürlich auf Megakosten geguckt und dann musste ich schon gerade voll krass in die Verhandlungen. Dann habe ich noch eine Kollegin mitgenommen, ich habe gar keine Mitarbeitende gehabt. Also du, als wäre sie meine Mitarbeiterin. Sicher und sie nicht. Hat sehr gut mitgefightet.
Sicher nicht.
Doch. Ja, ich dachte, ja, also wenn ich da alleine gehe und das ist so ein Businessmann. Ja. Vielleicht hört das ja, ich muss auch schmunzeln. Heute habe ich es gut mit ihm, by the way. Ich glaube, der hat mich einfach wieder testen.
Ja, ja, du, man muss ja probieren, gell? Die andere Seite genauso wie du wahrscheinlich heute auch, oder? Da ist es doch ein bisschen...
Klar.
Ihr seid dann relativ schnell gewachsen. Du hast heute, jetzt musst du spicken, ich glaube 17 Leute oder sind da insgesamt?
Ja, also es verändert sich ein bisschen. Ja. Aber so ein Kernteam von 15 Vollzeit-Mitarbeitenden sind wir im Moment.
Ja. Hast denn du dir vorgestellt von Anfang an, ich will das nicht nur allein machen, oder hat sich das einfach ergeben?
Ja, weil das habe ich wirklich gewusst. Wenn ich es auf diesem Level wollte, so professionell machen, wenn ich es vorher verantwortet habe, habe ich ja halt dort schon ein Team geleitet. Also ich habe wirklich gewusst, okay, für professionelles Social Media Marketing brauchst du professionelle Videoproducer, professionelle GrafikerInnen, professionelle Storyteller. Und das langt nicht, wenn jemand das mit dem Handy alles sich selber überlegt. Dass man die nicht gerade muss anstellen oder so, das ist mir natürlich schon bewusst gewesen. Das heisst, ich habe am Anfang oft mit Freelancer geschafft.
Ja. Und wann war denn so der Moment, wo du gemerkt hast, es geht wie nicht mehr?
Wo ich mit, also irgendeine, damals für mich irgendeine, hat mich auf LinkedIn angeschrieben, oh jo, du hast dich ja auch selbstständig gemacht, ich überlege mir da Praktikantin anschaffen, aber es ist ein bisschen teuer allein. Und ich so, oh, ja, treffen wir uns auf ein Bier. Dann habe ich so zugesagt. Ich habe gesagt, okay, ja gut. Aber ich so, ja, also da jemand anstellen, ich weiß ja nicht. Und dann habe ich mir das, also ich glaube, ich habe sicher 2 Wochen mir den Kopf zerbrochen, so fest wie wahrscheinlich nie mehr in meinem Leben, ob ich mir jetzt kann leisten, eine Praktikantin zu 50% anstellen. Mm. Also ich wäre, glaube ich, selber gar nicht auf die Idee gekommen. Aber wir haben es gemacht. Die ist dann nachher auch 3 Jahre im Unternehmen geblieben und ja, bis heute Freundin auch, also
gute,
ja,
Entscheidung.
Eine gute Entscheidung.
So ein bisschen der Start dann auch.
Genau, ja.
Hey, und dann bist du ja ein Jahr selbstständig gewesen und hast nachher gefunden, ich mache noch eine zweite Firma. Wie kommt man denn um Himmels Willen auf diese Idee?
Ja, das frage ich mich bis heute. also man sagt ja immer, also an all diesen Start-up-Konferenzen und Co., wo ich am bin, da tun sie immer so preachen, ja, du musst etwas machen, das fokussiert und richtig gar nicht mein Ding. Können wir 1000 Tabs offen, 1000 Mails parallel am Schreiben, 3 Ideen im Kopf. Ich weiß auch nicht, das geht bei mir einfach nicht. Und ich glaube, darum habe ich auch einfach gefunden, ja, jetzt weiss ich, wie es geht, ein Business zu gründen, dann machen wir das gerade nochmal. Es war ein bisschen blauäugig, aber ich habe ja blaue Augen. Also,
ja, du, okay. Juna Period, eben Periode, Unterwäsche, alles, was du brauchst für Periode, einen Job, selber Sachen produzieren. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Also wie so oft im Leben, wenn ganz viele Sachen zusammenkommen. Also es ist ja wie nicht so, du hast so, das erzählt jetzt natürlich auch in diesen tollen Büchern, UnternehmerInnen-Büchern, aber grundsätzlich ist ja nicht, dass du morgen aufstehst und denkst, oh, jetzt habe ich die Idee, die noch niemand hat. Sonst führen viele Themen zusammen. Und ein wichtiges Thema in meinem Leben war eigentlich, Frauen fördern, Frauen unterstützen und ich habe mich immer für Frauengesundheit interessiert, also so vor allem, wie können wir natürlich leben und habe, ja, ich glaube, ich habe schon mit 16 alternative Periodenprodukte von Deutschland an mich in die Schweiz importiert, wenn ich bei meinen Grosseltern war, habe Bestellung von Freundinnen geholt und habe dann die Produkte hergebracht, weil das alle wollten nehmen, weil sie einfach, ja, gemerkt haben, dass die Einwegprodukte nicht gut sind. Das heisst, ich hatte das Thema im Kopf gehabt, dann hatte ich im Kopf gehabt, ja gut, ich weiss, wie Marketing geht, da bin ich gut, also müsste ja wie etwas mit Verkauf zu tun haben. Und ja, und so sind viele Sachen zusammengekommen. Ein mega grosses Vorbild von mir ist Lea Sophie Kramer, sie hat Amorelie in Deutschland gegründet. Das ist wie so das Vorbild von Amorana in Deutschland. Und ich finde die Frau absolut bemerkenswert. Seit Jahren. Ich kann jedem und jeder nur empfehlen, loset Deep. Ja, und sie hat einen Podcast, wenn ihr Lea Sophie Kramer und Podcast eingebt, findet das gerade sofort. Und sie redet immer über Unternehmerthemen und ich finde es mega spannend. Und sie hat halt wie so mir dann aufgezeigt, du kannst auch ein Tabuthema beruflich angehen. Und du kannst, ja, sie hat Sex jetzt genommen, oder? Und einen Sexshop, einen positiven Sexshop gegründet. Und ich habe das mega einen coolen Ansatz gefunden. Jetzt ist das weniger mein Thema, aber die Frauengesundheit mehr. Und dann ist so ein bisschen das zusammengekommen.
Und wann ist denn der Moment gekommen, wo du gesagt hast, ja, jetzt nach einem Jahr selbstständig sein, jetzt packe ich das an? Also da, ich kann mir vorstellen, wenn man so selbstständig ist, hat man ja nicht die vorige Zeit. Jetzt hast du ja, nicht mehr, gell?
Das habe ich mir nicht so überlegt. Ich habe immer vorige Zeit. Ich weiß gar nicht, was alle haben mit ihrer Zeit. Also, man hat im Fall noch viel Zeit am Tag. Also ich zumindest, ich weiss
ja,
nicht.
Ich kenne jemanden,
der sagt, 24
ja,
Stunden.
Also. Ja. Wir haben auch so einen Kollegen, der immer sagt, ja, kommt mir bekannt vor.
Nein, wenn ich denke, die Agentur Things ist an einem ganz anderen Punkt gestanden, als ich meine zweite Firma gegründet habe, als es heute ist. Also es ist ja wie parallel gewachsen. Bei Things, als ich Juna gegründet habe, ist Things, keine Ahnung, was sind wir da gewesen, das dritte. Und jetzt sind wir mit Freelancern noch viel grösser als 15. Also wir haben 15 Leute als Kernteam, aber mit Freelancern sind wir noch viel grössere Unternehmung. Also das heisst, in dieser Zeit ist ja Things auch gewachsen. Ich habe ja wenig gesagt, okay, Haken gesetzt, die erste Firma läuft, jetzt kümmere ich mich um eine zweite Firma. Das ist nicht so strukturiert abgelaufen. Ich habe einfach irgendwie die Idee im Kopf gehabt und das auch noch angefangen. Und Juna dann wie angefangen und hat gedacht, ja, du kennst jetzt die coolen Produkte aus Deutschland, verkaufst die einfach da. So wie es zum Beispiel Amorelie in Deutschland gemacht hat.
Ja. Also, da wäre zuerst so der Plan gewesen.
Die sind als Reseller an den Start gegangen. Und das bin ich mit Juna auch. Also, ja. Ich habe Fremdprodukte verkauft. Und dann habe ich natürlich gemerkt, okay, ja, ich habe schon 24 Stunden am Tag, aber halt, ich muss mich auch um Mitarbeitende kümmern. Und wir haben immer mehr grosse Kunden bei Things. Und da Things habe ich ganz allein gegründet. Und das ist bis heute meine eigene Firma. Wir haben keine Investoren im Hintergrund. Wir gehören nicht in eine Agenturgruppe. Niemand ist sonst beteiligt.
Ja.
Das heisst, die ganze Verantwortung ist auf meinen Schultern. Und wenn ich jetzt das bei Juno auch noch mache, dann werde ich irgendwann irgendjemandem nicht mehr gerecht. Und das ist natürlich so ein bisschen schlechter Gewissen, das ich im Hinterkopf habe, das ich nicht haben will. Das heisst, ich habe dann wie gemerkt, Juno ist auch ein viel kapitalintensiveres und auch risikoreicheres Businessmodell, als es Tings ist. Das ist ein lineares Businessmodell. Du kannst also eigentlich schön mit deinen Kundinnen skalieren. Ja. Aber Juno halt nicht. Ich meine, ich habe mich mit Juno hoch verschuldet unterdessen, was völlig normal ist für das Startup
in dieser
Grösse.
Du musst jetzt schon mal das Zeug haben.
Ja, genau, in diesem Standpunkt. Aber ich habe gecheckt, das geht gar nicht allein. Auch mit meinem Wissen nicht. So, ich bin ein kreativer Chaos-Mensch, der gut versteht, wenn man Werbung macht. Aber zum Beispiel Finanzen ist es nicht so meine Stärke. vielleicht sollte ich jemanden in diesem Feld suchen. Und dann habe ich da einen Co-Founder gesucht. Und wo der eingestiegen ist, hat er dann natürlich eben die Finanzen mal angeschaut und gesagt, schau, du kannst das schon als Reseller weitermachen, aber wir werden, oder du wirst nicht viel damit verdienen. Und wenn ich einsteige, auch nicht irgendwann an der Long Run. Wir müssen unsere eigenen Produkte entwickeln. Plus, wenn du deine eigenen Produkte entwickelst, hast du halt in der Hand, dass die auch gut sind. Also wenn du etwas Fremdes verkaufst, woher willst du wissen, dass das wirklich gut ist, wenn du es nicht selber gemacht hast?
Ja.
Und das hat mich überzogen und dort ist dann eigentlich der grosse Switch passiert bei Juno, wo es dann auch vieles aufwendiges Unternehmen geworden ist, als es vorher war.
Also da hast du dir eigentlich ein bisschen einfacher vorgestellt.
Ja, ja, nein, absolut. Ich kann mir alles immer einfacher vorstellen. Aber ist ja vielleicht gut, oder? Das fängt man ja an.
Und dann haben die angefangen selber eben so Perioden-Panties, Perioden-Unterwäsche entwickeln. Wie fängt man so etwas an?
Nein, wir haben zuerst Menstruationstassen entwickelt. Das ist so, würde ich sagen, das bekannteste Alternativprodukt zu Einwegprodukt. Vielleicht für die, die es nicht wissen, Tampon und Binden sind wahnsinnig gesundheitsschädlich für Frauen und menstruierende Menschen. Und das ist nach wie vor absolut das Produkt, das alle verwenden. Aber es tut zum Beispiel die Schleimhäute komplett austrocknen. Und wir haben halt Vaginalschleimhäute, sind eins zu eins das gleiche wie die Schleimhäute im Maul. Und wir können uns jetzt mal vorstellen, wir haben mal 7 Tage am Stück Watte im Maul. Das ist schon beim Zahnarzt nach einer Stunde unangenehm.
Mhm.
Den gleichen Effekt haben wir in unserem Körper auch in der Vagina. Und das über viele, viele Jahre, eine Woche im Monat. Das ist nicht eine kurze Zeit. Ergo braucht es gute Alternativprodukte und eben eins davon ist die Menstruationstasse, die gibt es übrigens seit 1930, also schon
da
mega lang.
Da habe ich gerade gelesen, ja, dass
ja,
es so sehr lang gibt.
Ja, eine neue Erfindung, aber ich habe natürlich dann mich unterdessen recht gut mit diesen Produkten ausgekannt und gewusst, was für eine Tasse es gut macht und was eine vielleicht nicht so gut macht. Und mit diesen Learnings habe ich gefunden, ich will es aber selber produzieren unter den besten klinischen Bedingungen, die möglich sind und das ist in der Schweiz, in der Ostschweiz by the way. Und dann haben wir das Produkt eigentlich als erstes gelauncht und haben einen Producer gesucht. Wie so oft, wenn man dann in diesen Bereich geht, dann hast du dann nur mit Männern zu tun und alle so, okay, da ist eine Idee, wie wir unsere Menstruationstassen produzieren.
Also das ist
alle sind immer mega offen, das muss ich echt sagen, das war voll cool gewesen. Und die haben sich dann auch mega reingehängt und dann haben wir das zuerst produziert. Und nachher dann ist wie so ein bisschen parallel, natürlich schaue ich immer nach Innovationen, habe ich gehört, dass gerade in den USA ein Produkt mega am Trend ist, das nennt sich Period Panty, also Unterhosen, die du tragen kannst, ohne dass du irgendwelche Hilfsmittel mehr benötigst. Also du musst nichts anderes machen, als einfach nur
also musst keine Binde rein tun, sondern hast
du musst
einfach
nichts mehr rein tun, ja.
Genau. Ja.
Und du musst auch nichts einführen, ich meine, gerade so für junge Mädchen, kannst mit 10 deine Periode haben, willst du eh nichts in dich einführen, das ist immer so ein fremdes Thema und willst nichts damit zu tun haben, ist eigentlich so eine Panty mega gute Erfindung. Und dann haben wir uns dem gewidmet und haben halt mega recherchiert und haben gemerkt, dass in dem eigentlich im grössten Unternehmen in diesem Feld in den USA grosse Kritiken gibt wegen Biozid in dieser Panty. Weil natürlich, wir alle wissen das, Körperausscheidungen, wenn sie alt sind, schmecken sie, ob es jetzt Schweiß ist oder Blut, kommt nicht drauf an. Und aus diesem Grund hat der Producer in den USA angefangen mit Chemikalien, die Unterwäsche behandeln, dass es nicht schmeckt. Und dort haben wir gesagt, hey, das setzen wir an, das darf es nicht sein. Wir haben ja gesagt, wir wollen etwas Gesundes machen, wir wollen nicht der Frau Gesundheit schaden, sondern etwas Gutes entwickeln. Und haben dann wirklich 1,5 Jahre mit einem Producer in Portugal, das war gar nicht möglich in der Schweiz, das anfangen entwickeln, bis wir etwas Natürliches haben können schaffen. Ja.
Ich kann mir vorstellen, wenn du so etwas neu entwickelst, hast du ja auch immer Rückschläge.
Aha, ja, also unsere erste, also stimmt nicht ganz, eigentlich die erste Producerin, die wir gefunden haben, ist eine Deutsche gewesen. Die hat auch einen Jungunternehmerinnenpreis gewonnen. Mega sympathische, tolle Frau gewesen. Und wir haben unser erstes Geld dort investiert. Und sind mega zufrieden gewesen, dass wir unsere erste Panty hatten. Und dann ist sie Konkurs gegangen.
Ui.
Ja, dann haben wir schon mal das erste Mal Geld verbrannt, ohne dass wir irgendetwas in der Hand hatten. Und ja, so erlebt man, ja, so sind wir schon mal mit einem Rückschlag zum Beispiel gestartet. Und das gehört einfach zum Unternehmertum dazu.
Wie bist du mit dem umgegangen da? Das ist ja dann für dich wahrscheinlich das erste Mal gewesen, dass es so einen Rückschlag gegeben hat.
Also ich habe so gedacht, was? Alte Mann, ich habe da hure Zeit und Geld investiert, was läuft. Also ich bin natürlich ein bisschen im Fluchen und dann habe ich mich beruhigt. Nein, ehrlicherweise, das, vor allem so ein junges Unternehmen wie ihr, ein Konkurs geht, auch das muss man einfach sehen, ist etwas, was heutzutage passieren kann. Oder? Also ich meine, wenn man mal geopolitisch schaut, wie es die Wirtschaftslage im Moment, wie es da aussieht, nicht so rosig. Mm. Ich spüre das auch bei uns in der Agentur. Im Moment haben wir wahnsinnig krassen Kampf um Budgets. Und ja, das war natürlich nur so eine Emotion im ersten Moment gewesen. Und absolutes Verständnis nachher, dass das einfach wahnsinnig schwierig ist, in der Textilbranche tätig zu sein in Deutschland. Also ja, zahlt halt niemand den Standort.
Oder? Das ist ja ein bisschen das Gleiche wie in der Schweiz, oder?
Ja, in der Schweiz. Es gibt im Tessin einen Produzent, der so ein bisschen im Textilbereich ist, aber da sind wir natürlich in einer Preisklasse, wo ich gewusst habe, da will ich gar nicht mitspielen, weil sonst mache ich es wieder nicht zugänglich.
Ja.
Also wenn sich es dann nur irgendwie 1% der Menschen in der Schweiz können leisten können, wieso, dann muss ich es nicht machen.
Aber wie ist denn so, eben, wenn du sagst, ich habe mich natürlich zuerst aufgeregt und dann geflucht und so, das ist ja wirklich klar, aber ist denn auch von Anfang an klar gewesen, hey, gibt es halt, machen wir weiter? Oder ist da dann dein Co-Founder gewesen, gesagt hat, hey, Kopf auf?
Nein, ich bin mega positiv. Also,
wirklich?
Mich muss man nicht überstimmen. Ich glaube ja meine Idee, ich glaube immer noch meine Idee, wir haben schon so viel mehr Rückschläge gehabt. Ich war in Höhle der Löwen und die haben mir alle gesagt, das stinkt, das ist sicher nicht gut, wir investieren nicht.
Gerade
wir
sind immer noch da. Gell, ist das gewesen?
Ja, genau. Nein, natürlich, ich verstehe ja auch, dass die Produkte, dass so alternative Periodenprodukte erstens nicht alle so mega interessant finden und zweitens auch nicht alle daran glauben, dass das funktioniert, bis sie es mal verwendet haben. Und ja, da darfst du dich nicht beirren lassen. Das Gleiche auch, dass, wenn du ein Startup gründest und meinst, oh, ich gründe und übermorgen bin ich erfolgreich und ich gehe null Risiko ein, dann bist du einfach, ich glaube, du bist der Lulu, sorry. Also, nein.
Ja. Das funktioniert dann einfach nicht, ja.
Ja, du musst, also wenn du nicht Risiko eingehen willst, dann gründ kein Unternehmen, ganz ehrlich.
Und wenn jetzt du sagst, eben Perioden, Panties, alternative Periodenprodukte, das ist halt jetzt auch nicht so ein Thema, wo wahrscheinlich gerade eben jeder drauf gumpet, wie ein Sexshop schafft es da wahrscheinlich einfacher zu
machen. Bin nicht so sicher. Ich glaube, yeah, die haben auch mega, wenn man ihre Geschichte, eben wenn man der Lea zuhört, wie sie am Anfang
sie halt auch kämpfen, am Anfang gewesen sind,
ist das eben genauso schwierig gewesen, ja.
Und was würdest du sagen, wie weißt du denn so deine inner Motivation, um da jetzt einfach, eben, du hast mega viel Privatgeld investiert, du weißt wie nicht, was der Ausgang ist, weißt du denn so, die innere Motivation, um immer wieder Kraft und Energie drin stecken?
Also es ist halt wahrscheinlich wie, keine Ahnung, bei einem Kind, wenn man es sieht, wachsen. Also Juna ist ja nicht mehr an dem, also jetzt können wir Kollektionen rausbringen, ja, und es schreiben uns täglich Kundinnen, oh mein Gott, das ist so ein Gamechanger. Und dann denkst du einfach so, hey krass, das funktioniert, das verhebt, andere lieben es, ich will, dass das noch bekannter wird. Und das ist für mich Motivation genug, mit dem Wissen, dass ich immer wieder Rückschläge habe. Das gehört einfach dazu.
Jetzt ist ja eben so Tag allgemein, das ist ja immer noch so ein bisschen ein Tabuthema in der Schweiz. Das ist ja etwas, was dich ein bisschen nervt, gell? Oder wo du findest, das sollte eigentlich einfach nicht so sein.
Ich check einfach nicht ganz, warum. Weil uns Menschen gibt es ja eigentlich nur wegen der Periode. Also ja, ja. Periode war zuerst gewesen. Und ich habe zum Beispiel mega starke Periodenschmerzen. Also ich finde es weder angenehm, noch feiere ich das. Wenn ich es überkomme, denke ich jedes Mal so, nein, weißt du.
Ja, dann sind wir schon zwei.
Also das sollte die Leute ein bisschen weiss interpretieren. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht über so Themen einfach so reden kann. Weil heutzutage, also über Sex reden ist einfacher. Wenn du im Zug sitzt und mal los ist, dann hörst du noch eher Leute über Sex reden, als dass sie sagen, boah, heute habe ich meine Tage bekommen, ich habe mega Schmerzen, es geht mir nicht gut. Das finde ich irgendwie schon ein bisschen paradox.
Meinst du, ändert sich da im Moment gerade so ein bisschen?
Ich hoffe es. Also, ich glaube, das hat viel auch mit der feministischen Bewegung zu tun, dass man halt, dass viele Frauen selbstbewusster werden und dass viele Männer das auch anerkennen oder mittragen oder auch pushen. Das gehört zu Feminismus und Gleichberechtigung sowieso immer beide dazu. Und klar, wenn man jetzt auch da wieder global schaut, in vielen Ländern gibt es Rückschläge, leider. Ich glaube jetzt leider doch nicht so eine rosige Zukunft in dieser Thematik, aber mindestens in der Schweiz hoffe ich schon, ja.
Jetzt, du hast vorher schon zwei, drei Mal angetönt, dass du sehr feministisch unterwegs bist. Also du setzt dich sehr ein für die Anliegen von der Frau, für die Gleichberechtigung. Wie ist das eigentlich gekommen?
Das weiss ich im Fall auch nicht. Ja, also für mich ist es wie so klar, weil es ist so mega etwas Unfaires in unserem System, wie es Rassismus auch ist. Einfach nicht rauskommen, warum wir das haben. Irgendwie so vielleicht auch mein Gutglauben oder so, wo so denkt, das kann doch nicht sein, dass wir da nicht alle gleich ticken. Und es war überhaupt nicht so gewesen, zum Beispiel, dass ich irgendwie also als Beispiel, meine Eltern leben mega gleichberechtigte Beziehung. Ich bin mit meinem Papi gross geworden, der jeden Tag für mich gekocht hat. Meine Eltern sind beide berufstätig gewesen. Ich kenne es nicht. Ich kenne das System, das so viele sagen und wo die Statistik zeigt, zum Beispiel, wie eine Rollenverteilung klassisch aussieht, kenne ich gar nicht. Mhm. Also ich bin nicht Feministin geworden aus einem Frust, raus, was das angeht zum Beispiel. Sondern weil ich eben vielleicht auch gesehen habe, wie cool kann es werden oder was für eine starke Frau ich auch können werden. Und ich habe immer, vorher gesagt, an mich hat man immer geglaubt, es waren immer männliche Chefs gewesen und die haben immer an mich geglaubt. Das ist mega cool. Also die haben an mich geglaubt, als junges 17, 16-jähriges Mädchen.
In der Bar.
In der Bar oder in der Lehre, sagen wir jetzt eher so. Und das ist etwas mega Cooles. Und ich glaube, es ist mehr so, ich habe das bekommen und gesehen, dass es andere nicht haben und das ärgert mich. Natürlich habe ich nicht überall alles bekommen. Auch ich habe das erlebt, dass man diskriminiert wird. Aber so im grossen Ganzen bin ich sicher viel gefördert worden und will das voranbringen, ja.
Du bist sehr so zackig unterwegs. Also so, wenn man dir zulässt, kommen da relativ
viel... Ich rede viel zu schnell.
Relativ viele Wörter pro Minute, genau. Bist eine junge Frau gewesen, eben 26 angefangen. Hast du auch so irgendwie gemerkt, die nehmen mich gar nicht ernst?
Ja, natürlich hast du das. Also ich glaube, wer kennt das nicht? Mega viele nehmen dich ernst und dann gibt es ein paar, die einfach so denken, was will denn die da? Das habe ich jetzt noch. Also ich meine, jetzt machen wir mit Juna Fundraising, also wir versuchen das erste Mal fremdes Kapital aufzunehmen und in diesen Gesprächen, ja, da merke ich natürlich auch, dass es sich manchmal vielleicht nicht so ernst genommen wird, wie mein Co-Founder, der an der HSG den Master gemacht hat und ein mega Finance-Nerd ist. Aber dafür passiert es auch manchmal umgekehrt, dass man ihm dann so sagt, was hast du mit Perioden zu tun? Und ich so denke, hallo, also ich check's jetzt nicht, was ist das Problem? Yeah. Er hilft mir da. Ja, ich glaube, eine Form von Diskriminierung erleben ja alle irgendwann irgendwie, oder? Und ja.
Du bist auf Social Media, vor allem LinkedIn, sehr aktiv. Da hat zum einen sicher mit dem Job zu tun, gehe ich schwer davon aus, zum anderen aber auch aus Überzeugung. Wie hast du es dort so mit Haters oder so? Gibt es da? Erlebst du
das? Also ich habe mehr, dass ich irgendwelche anzügliche Direktnachrichten erlebe als Hater, ehrlich gesagt. Was ich mich manchmal so frage, jetzt denke ich mir so, hey, LinkedIn ist doch keine Dating-Plattform, keine Ahnung, was du missverstanden hast.
Aber, kann ich auch sagen, dass jetzt da auf LinkedIn, okay.
Ja, ganz speziell, da frage ich mich immer. Hate gibt es natürlich auch, klar. Also eben, ich positioniere mich dort natürlich als Feministin und ich rede ganz oft über Gleichberechtigung und das passt logischerweise nicht allen. Aber der Zuspruch ist dafür ja auch enorm. Also wenn ich denke, eben, ich habe 14'000 Menschen, die dort folgen und LinkedIn ist das schon noch mal was anderes als jetzt zum Beispiel auf Instagram, da folgen dort die Leute weniger. Also ich habe im Schnitt etwa 70'000 Impressions auf einen Post, das schaffst du mit 14'000 Follower auf Instagram nicht. Also so von der Relation ist es schon eine grosse Audience, die ich erreiche und erlebe ich auch mega viel Zuspruch und ich fokussiere mich halt auf die, weil ich glaube, Hate, ich habe gerade gestern einen Post dazu gemacht, dass es irgendwelchen Leuten nicht passt. Sorry, das gibt es eh immer. Ich würde es nie allen recht können machen, das ist halt so.
Du schenkst nochmal ein, das finde ich super, dass du überhaupt zum Trinken kommst. Du hast vorher gesagt, ich verstehe nicht, wieso die Leute keine Freizeit haben, weil der Tag hat 24 Stunden. Wie sieht denn so ein klassischer Tag bei dir aus?
Also am Morgen stehe ich auf, dann mache ich immer Sport. Das finde ich eigentlich noch cool, um in den Tag zu starten. Und das merke ich schon, so ein körperlicher Ausgleich für das Mentale am Tag ist mega wichtig und ist mir auch wichtiger geworden, seit ich Unternehmerin bin. Und dann gehe ich mit dem Hund laufen. Ich laufe eigentlich immer mit ihm ins Geschäft. mal einen weiteren Weg, mal einen kürzeren Weg, je nachdem, wie knapp ich dran bin. Und dann habe ich Meetings, bin unterwegs. Ich habe gerade vorher eine E-Mail geschrieben, liebe Grüße von der Raststätte. Ich glaube, das ist mein zweites Office.
Also
ich bin halt schon viel unterwegs, was auch voll cool ist. Und ja, und irgendwann habe ich Feierabend und dann mache ich irgendwelche coolen Sachen mit meinen Friends. Oder
aber du kannst Feierabend machen? Das ist ja häufig noch so bei Unternehmerinnen und Unternehmern.
Also ich weiß nicht, ich habe zwei Unternehmen, ich manage noch, da haben wir noch gar nicht darüber geredet, ein Comedian, ich habe mehrere angestellt und ich arbeite am Wochenende nicht. Ich frage mich wirklich so ein bisschen die Hustle-Mentalität, die gewisse vorleben, ob das so ist, wie sie sagen. Weil ich preache halt immer, wenn du ein gutes Team hast und diesen Menschen vertraust, dann musst du ja auch nicht die ganze Zeit allem hinterher sein. So. Mhm. Für etwas habe ich die Leute angestellt und habe die auf meiner Payroll. Sie werden es wohl gut machen. Und ja, klar, Mediatermin zum Beispiel, habe ich jetzt auch wieder am Sonntag eine Tagaufzeichnung und so, oder jetzt heute Abend sitze ich da, logisch. Aber es sind ja auch coole Momente, die du hast, wenn ich jetzt nicht so krass das Arbeiten anschaue. Und klar, wenn wir mal eine intensive Kampagnenphase haben oder in der Agentur eine Pitchphase, wo halt schon wirklich, die sind anspruchsvoll, dann schaffst du mal ein bisschen mehr. Aber wer hat das nicht in seinem Job? Also du kannst jetzt mit jedem reden und jeder, alle sagen, hey, es gibt Phasen, da muss ich einfach auch mal am Abend arbeiten.
Und wie teilst du denn da auf, so zwischen deinen zwei Unternehmen? Also hast du irgendeinen Tag, wo du fix dort bist oder für dieses Unternehmen arbeitest? Oder ist das so chaotisch, wie du es vorher mal so ein bisschen angetönt hast?
Ja, zweiteres. mein Kalender ist seit 3 Jahren gleich. Er hat Tage, wo steht, das ist ein Tuna-Tag und das ist ein Tings-Tag. Hat noch nie geklappt. Also in Theorie habe ich einen Plan. aber ich mache das so ein bisschen beides im wie nennt man das?
Miteinander ausbalanciert.
Balancieren, nein.
Jonglieren,
das nicht so. Genau. Aber ich arbeite definitiv mehr in der Marketingagentur bei Tings als bei Juna, das muss ich schon sagen. Weil ich dort halt allein Verantwortung trage. Also bei Juna kann ich halt logisch durch meinen Co-Founder jetzt nicht sagen, oh, das und das Periodenprodukt müssen wir jetzt auf den Markt bringen. Das ist vielleicht jetzt mehr mein Thema.
Ja.
Aber eben, das ganze Fundraising zum Beispiel jetzt, das kann ich ja mega eher vorantreiben und ich gehe einfach mit an Termine als Beispiel.
Ja.
Und da kann ich halt abgeben, das kann ich bei der Agentur weniger. Darum bei Things schaffe ich sicher mehr.
Was sind denn so die Learnings aus diesen beiden Gründungen, wenn jetzt jemand rum wäre, wo selber will sich selbstständig machen, was ist so dein wichtigste Learning?
Ja, dass man schon muss ein bisschen mutig sein. Also, wenn ich denke, wenn ich immer auf alle Nörgler gehört hätte und wenn ich nur auf die Angst gehört hätte, dass jetzt alles ganz schlecht werden könnte, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und darum glaube ich auch, dass ich in Zukunft noch erfolgreicher werde sein, weil ich das jetzt gelernt habe selber, dass das nicht ein schlechter Weg ist. Und klar geht mir auf die Schnauze, eben, das habe ich ein paar Mal gemacht, das habe ich auch erzählt, aber wo ich dann auf die Schnauze gefallen bin, ganz ehrlich, hat auch niemand von den Nörglern gesehen. Oh. Also die haben andere Probleme gesehen und die sind ja dann gar nicht eingetroffen.
Und weißt du, so, wenn du jetzt früher schaust, eben, du bist immer noch mega jung, du bist 31, was werden so, also vorher hast du mal gesagt, es wird ja schnell ein bisschen eintönig und ein bisschen langweilig. Gang davon aus, in dieser Phase bist du im Moment gerade nicht. Aber
nein.
Für die dich heimlassen, sie hat gerade eine Frage ins Gesicht gemacht.
Nein,
was ist denn so langfristig gedacht, was würdest du gerne mal noch oder was ist mal noch auf deiner Liste, wo du sagst, hey, da würde mich schon mal noch reizen?
Also ich muss sagen, ich habe zwei sehr coole Unternehmen gewählt, voll unbewusst, im Sinn von, dass es zu meiner Persönlichkeit passt. Wenn du eine Werbeagentur gründest, dann hast du permanent neue Kampagnen und neue KundInnen. Und das ist wahnsinnig befriedigend für mich. Dass du immer wieder eine neue Herausforderung hast und da geht es wieder los und da hast du wieder einen Push. Und auch Social Media ist halt so jeden Tag etwas Neues. Das macht mir Spass. Insofern wird es mir, glaube ich, in einer Werbeagentur sowieso nie langweilig und mit der eigenen erst recht nicht. Und auch bei Juna, es gibt zum Thema Frauengesundheit so viele Produkte noch, die man entwickeln kann. Also wir haben jetzt eigentlich das zweitletzte Produkt, das neu ist, das wir auf den Markt gebracht haben, ist ein Pad, wo man kann, auf den Unterleib hermachen kann, wo auf Basis von der TENS-Technologie funktioniert, also so Stromschläge eigentlich absendet. Und die Stromschläge sorgen dafür, dass wenn du Periodenschmerzen hast und das hermachst, das Schmerzsignal nicht ins Hirn raufgeht und unterbindet das sozusagen.
Da habe ich gesehen auf deiner Website und habe mich gefragt, funktioniert das?
Ja, also...
Musst ja du sagen.
Nein, aber es ist crazy. Meine beste Freundin hat gerade am Sonntag wieder geschrieben, sie so, oh, es ist so ein Lebensretter. Also ich finde, es funktioniert. Mhm. Wir haben sehr viel tolles Feedback. Es wird sicher nicht bei 100% der Betroffenen funktionieren. Und es nimmt, also ich will die Illusion nehmen, ich weiss, wie stark und wie schmerzhaft Periodenschmerzen sein können. Es nimmt ja nie alles. Also ganz sicher nicht. Ich glaube, das gibt es halt leider auch einfach noch nicht.
Aber ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung, ja, ich habe dich unterbrochen.
Und so gibt es noch so viele Produkte, die man könnte in diesem Feld rausbringen, dass es, glaube ich, so schnell dann schon nicht langweilig wird. Ja, und auch, was auch nicht zu unterschätzen ist, also, eben, ich habe jetzt gesagt, ich habe das allein gegründet und so, aber jetzt machen wir Fundraising. Es könnte ja auch sein, dass wir mal einen Exit machen mit einer Firma oder sicher zum Beispiel mit einem Startup ist das eine Ausgangslage, die viele anpeilen. Ist auch mega interessant, so etwas können begleiten. Also in dem Sinn, ein klares Ziel habe ich nicht, weil ich auch weiss, das habe ich jetzt gelernt, das kann sich noch so verändern. Aber ich weiss, dass mir jetzt innerhalb von diesen Unternehmen schon nicht langweilig wird, weil es sich so stark verändert.
Und so, gibt es denn irgendwie, jetzt hast du dich selbstständig gemacht, hast du deine zwei Unternehmen, hast du eigentlich gar nie den Plan gehabt, um sie selbstständig zu machen, gibt es denn so irgendetwas, wo du vielleicht von früher noch sagst, hey, da habe ich eigentlich immer irgendwie eine größere Reise oder irgend so, weißt du, wo du sagst, da ist mal noch so auf meiner Bucketlist, ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früher, aber so, oder bist du eine, die eher so ein bisschen einfach schaut, wer kommt und Chancen packt, wenn sie da sind?
Ja, ich habe nicht so eine Bucketlist, nie gehabt. Und wenn ich etwas will, dann mache ich es einfach gerade. Also ich habe immer einen Hund wählen und aber gewusst, okay, das geht mit dem Job bei SRF halt wirklich nicht. Mhm. Und ich habe, wo ich gewusst habe, ab dem Tag bin ich selbstständig, habe ich organisiert, dass ich mir einen Hund zutue.
Was ist denn für einen Hund?
Ein Lagotto Romagnolo.
Jesus Gott, was ist das?
Ja. Ein lustiger Name, gell? Er heisst übrigens Zeus.
Zeus.
Und der Zeus, der ist ein Trüffelhund. Das haben Sie sicher schon mal gesehen.
Das ist lustig.
So, ja, die so ganz lockig sind.
Und du tust aber, der kommt mit dir ins Geschäft?
Der ist wirklich 24 Stunden, 7 Tage in der Woche um mich herum.
Der denke, Bürohund?
So, mein Schatten. Ja, der hat das Körbchen neben meinem Platz. Und nein, klar, wenn ich unterwegs bin, dann schaut das Team. Das ist auch mega cool. Aber er ist eigentlich sonst immer mit mir, ja.
Das ist super. Und wann ist die Möglichkeit, einmal, dass du gehst, ein Bier trinken, ein Glas Bier?
Eben am Abend oft. Also ich gehe eigentlich schon noch gerne in ein Feierabendbier mit meinen Friends, muss ich schon sagen.
Da finde ich schön, dass du heute das Feierabendbier mit mir genommen hast. Ja. Finde ich super. Ich weiss nicht, hast du noch irgendetwas, wo du sagst, hey, da möchte ich unbedingt noch loswerden? Oder da haben wir jetzt wie noch nicht besprochen?
Ja, also wir haben hier einen Service-Club im Raum.
Genau,
da sind es nur sind Männer Gäste heute Abend. Ich weiss natürlich nicht, ob die Frauen zuhören, aber das ist zum Beispiel schon mal cool, wenn man die Türen öffnet in einem Service-Club für Frauen.
Sie schüttelt den Kopf.
es gibt mega viele tolle Unternehmerinnen und mein Vater ist zum Beispiel im Lions-Club und die haben mega lange keine Frauen aufgenommen und haben ganz viel gefunden, wir sind ein Männerclub und Männer wollen unter Männern sein und Frauen wollen auch manchmal unter Frauen sein. Voll legitim, das sehe ich auch. Aber bei einem Service-Club geht es um Zugang zu Netzwerk, es geht um Zugang zu Kapital unter Umständen und um einen Austausch. Und das habe ich, finde ich persönlich als Unternehmerin mega, mega schwierig in die Kreise, oder habe ich schwierig gefunden, unterdessen ist es ein bisschen anders, aber am Anfang schwierig gefunden, in die Kreise reinzukommen. Und es müssen dir Männer Türen öffnen, dass du es schaffst als Unternehmerin. Darum,
das ist wirklich so.
Wäre das mein Approach? Ich weiss, ihr habt den Kopf geschüttelt, aber vielleicht geht ihr heute Abend ins Bett und denkt so, ja, kommt her, hat doch nicht so Unrecht gehabt. Vielleicht sind die Frauen, sie trinken ja Bier.
Ist Alkohol Fußball.
Also, genau.
Ich bitte du raus an die Ostschweiz, genau.
Ja, und dann alle Service-Club-Männer, die zuhören. Übrigens im Lions-Club von meinem Vater, der völlig überaltert ist, glaube ich, also die suchen junge Leute zum Beispiel, die haben jetzt seit 3 Jahren Frauen und finden es das Coolste.
Ever. Ist doch nicht
und
so
am
blöd.
Anfang ist es natürlich gar nicht cool gewesen.
Gut, das ist ja wirklich die Zünfte in Zürich, die haben auch einen Willi Bauch, gell?
Ich glaube, die brauchen leider auch
immer noch die einen, genau. Nein, hey, danke für den Appell, danke vielmals, dass du da gewesen bist. Dann würde ich da so langsam zum Schluss kommen. Das war ein Glas Bier heute gewesen. Der Podcast, wo du immer wieder spannende Ostschweizer Persönlichkeiten kennenlernst. Die nächste Folge zeichnen wir am 10. Juni auf. Mein Gast ist dann Miriam Eberle. Sie ist in der Bonau, da ganz in der Nähe von Weifelden, aufgewachsen, ist auch Werberin gewesen und hat dann gemerkt, es ist irgendwie doch nicht mehr so meins und hat dann komplett umgesattelt, ist gereist und hat dann eine Ausbildung als Köchin gemacht, ist auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, ist heute Privatköchin, Private Chef, wie man dem sagt, hat eine Kochschule und ein Pop-Up-Restaurant in Zürich. Wird also sicher spannend, das nächste Mal 10. Juni, wie immer, zu Abend um 8 Uhr hier im Café Famos, wenn du Lust hast, zum Vorbeikommen. Und sonst natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und dann möchte ich ganz herzlich der Martina Schenk und ihrem Team Danke sagen für das Gastrecht heute Abend hier im Café Famos. Und mein persönlicher Werber, der Christoph Hauser, mein Mann, der mir Technik macht, mich bei der Werbung unterstützt und auch sonst mentale Unterstützung ist. Danke dir vielmals für heute Abend und danke euch allen, dass ihr da angekommen seid. Und dann würde ich sagen, danke vielmals, bist du mein Gast gewesen heute Abend, Hera Zimmermann.
Hat Spass gemacht, danke.